Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich darf ja jetzt zum zweiten Mal hier in Ratzeburg predigen, aber beim ersten Mal war ich hier noch gar nicht offiziell angestellt. Also auch ein bisschen Nervosität ist heute mit dabei und ich duze euch einfach. Wenn jemand das ganz, ganz schlimm findet, bitte mich ansprechen. Dann werde ich natürlich daran arbeiten, aber erstmal gehe ich davon aus, dass das für alle hier in Ordnung ist. Vor der Predigt möchte ich mit uns beten. Herr, hab Dank dafür, dass wir heute uns hier in Frieden und Freiheit versammeln können, um in deinem Wort zu lesen und von dir zu lernen. Danke, Herr, dass wir alles abladen dürfen, was die Woche uns jetzt begleitet und auch beschäftigt und auch niedergedrückt hat. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren für dein Wort. Amen. Wann wurde dir das letzte Mal etwas Großes versprochen? Also was richtig Großes. Also ich habe ja hier diesen Ehering an der Hand, da wurde mir auf jeden Fall was sehr Großes versprochen. Immerhin ist es, glaube ich, schon eine Herausforderung, eine Belastung, mit mir bis ans Ende der Tage zusammen sein zu müssen, aber das müsst ihr nachher meine Frau fragen. Ein paar Jahre hat sie schon ausgehalten. Versprechen kleinerer Natur kommen in unserem Leben häufig vor, so richtig große Versprechen selten. Ich habe eine ganze Zeit meines Lebens in Flensburg gewohnt und Flensburg hat ja seit einigen Jahren die Uni, also ein bisschen was ist in der Stadt los, aber in dieser Stadt gibt es nicht so richtig eine Industrie, starke Wirtschaft und so kam es, dass eines Tages eine Firma sich gemeldet hat, die gesagt hat, wir wollen die brachliegenden Industrie- und Hafenflächen an der Ostförde kaufen und dort einen großen Industriezweig hochziehen. Wir wollen nämlich Wasserflugzeuge bauen in Flensburg. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Als ich das damals in der Zeitung gelesen habe, kam mir das schon ein bisschen merkwürdig vor. Wasserflugzeuge? Gibt es dafür so einen großen Markt? Also wer von euch braucht ein Wasserflugzeug? Ich brauche erstmal keins. Aber die Stadt hat sich gefreut. Gesagt, endlich, wir kriegen hier einen großen Arbeitgeber, hier wird Industrie aufgebaut und mit dieser elendigen, brachliegenden Fläche wird endlich was gemacht. Es dauerte nicht lange, da entpuppte sich diese tolle Firma als Briefkastenfirma, die irgendwo in der Karibik ihr Postfach hat und die Frau, die als Chefin auftrat, war nicht mehr aufzufinden, nicht mehr zu kontaktieren. Das Ganze war eine Briefkastenfirma, die versuchte, sich EU-Subventionen zu erschleichen. Kurze Zeit später besetzten dann Autonome das Gelände und nannten es passenderweise Luftschlossfabrik. Das Versprechen von Gewinnaufbau und Wohlstand, nur ein Luftschloss. Auch wir haben heute eine Geschichte mit einem großen Versprechen, eher mit einem schier unglaublichen Versprechen, auch nur ein Luftschloss. Ich lese uns den Predigtext aus Genesis, also 1. Mose 15, den Versen 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus, der wird mein Haus besitzen. Und Abram sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinauszugehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. In diesem Kapitel im Alten Testament geht es um Abraham, der hier noch Abram heißt, also ohne Ham am Ende. Er ist ein Wandernomade, das heißt, er lebt im Zelt, zieht von Ort zu Ort. Und zur Zeit, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in dieser Geschichte, er kommt eigentlich aus Haran im Irak. Im heutigen Irak. Und jetzt ist er eben mit dem Zelt und seiner ganzen Sippe unterwegs. dazu gehören aber keine eigenen Kinder, sondern Knechte, vielleicht Cousins, Cousinen, aber keine eigenen Kinder. Aus dem Nichts heraus, ohne größeren Bedeutungszusammenhang, kommt auf einmal Gott und verspricht Abraham etwas. Er macht ihm ein großes Versprechen, denn er sagt, Abraham, obwohl du schon sehr alt bist und deine Frau unfruchtbar, sollst du einen Nachkommen haben. Und dann sendet Gott Abraham auch noch in ein neues Land, Kanaan, das heutige Israel, und sagt, dort sollst du hinziehen und deine jetzige Heimat zurücklassen. Und dann erleben wir in dieser Abrahamsgeschichte ein ständiges Auf und Ab. Es kommt, kaum ist Abraham in Kanaan angekommen, zu einer Hungersnot. Ja toll, vielen Dank Gott, du hast mich aus meiner Heimat weggeschickt und das Erste, was ich erleben darf, ist eine Hungersnot. Er flüchtet nach Ägypten, dort wirft der König, der Pharao, noch ein Auge auf seine Frau, es wird brenzlig. Irgendwie kommt Abraham dort raus, tatsächlich mit vermehrtem Reichtum. Dann ist er zurück in Kanaan. Sein Neffe Lot gerät in Konflikt mit den örtlichen Machthabern. Abraham muss eingreifen. Er schafft es, seinen Neffen zu befreien. Ein ständiges Auf und Ab. Ein Leben in Wellen. Es geht mal hoch, es geht mal runter. Und über diesem Leben, das immer oben oder unten ist oder irgendwo dazwischen, dieses große Versprechen, du wirst so viele Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel sind. Aber wird dieses Versprechen auch wahr? Zu diesem Text drei Gedanken. Erstens, was bleibt von mir? Wir müssen immer daran denken, dass dieser Text viele tausend Jahre alt ist. Und er spielt zu einer Zeit, die ganz anders ist als unsere heutige. Die Währung damaliger Zeit waren Nachkommen, vor allem männliche Nachkommen. Das war eine patriarchale Gesellschaft und der männliche Nachkomme stand für Arbeitskraft, für Verteidigung, für Hilfe im Alter und vor allem für ein Vermächtnis. Nur Könige und Pharaonen, wir kennen ja die Pyramide oder die Sphinx, nur ganz wenige Menschen waren überhaupt in der Lage, etwas zu schaffen, was über den Tod hinausgeht, was nicht ein Nachkomme war. Der einfache Mensch und vor allem der Normale, der im Zelt umherzog, der brauchte seine Nachkommen, weil sonst war seine Linie erloschen. Bei uns heute ist es auch noch so, dass der Kinderwunsch eine große Bedeutung spielt und Menschen, die sich ihren Kinderwunsch nicht erfüllen können, leiden sehr darunter. Und trotzdem hat sich in unserer heutigen Gesellschaft auch vieles verschoben. Heutzutage sind andere Faktoren für ein erfüllendes Leben auch ausschlaggebend. Zum Beispiel Erfolg im Beruf, ein schönes Eigenheim, tolles Grundstück, ein erfüllendes Hobby, ausgelebte Kreativität, soziales Engagement oder dass ich vielleicht in der Wissenschaft eine tolle Erkenntnis habe. Aber damals, zu Abrahams Zeiten und auch heute, gibt es die eine große Frage. Was bleibt eigentlich von mir? Es gibt einen Freund von mir, der ist ein oder zwei Jahre älter als ich, der arbeitet ähnlich wie ich als Lehrer und ich muss jetzt schon mal sagen, ich werde euch sehr häufig mit Schul- und Lehrergeschichten kommen. Darauf müsst ihr euch einstellen, damit müsst ihr umgehen lernen, es tut mir leid, es wird so kommen. Und dieser Freund von mir, der soll jetzt wahrscheinlich schon Schulleiter werden. Zudem wurden Forschungsgruppen von der Uni geschickt, um zu zeigen, wie man guten Unterricht macht. Der Mensch ist ein absolutes Naturtalent in seinem Beruf. So wäre ich auch gerne. Die meisten Menschen, so auch ich, müssen erkennen, und auf der Arbeit Durchschnitt, normal. Die meisten Menschen müssen auch irgendwann erkennen, ja, ich werde jetzt niemals zum Einstein und ich bin vielleicht auch nicht mit einem besonderen Humor ausgestattet. Ich habe vielleicht auch nie etwas Großes für die Allgemeinheit geleistet. Vielleicht habe ich auch keine Familie. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und vielleicht merken wir auch bei uns, dass wie bei Abraham so eine Art abgeklärte Resignation zurückbleibt. Was bleibt denn von mir? Das sind die kalten Tatsachen, die bei Abraham bleiben. Sein wichtigster Knecht, sprich sein wichtigster Mitarbeiter, der wird irgendwann alles erben und Abraham wird zu Staub und stirbt und sein Leben und seine Linie ist vorbei. Haben auch wir heute nicht häufig das Gefühl, ein austauschbares Leben zu haben? Meine Frau hat, bevor sie die Festanstellung an ihrer Schule bekommen hat, 6 Schulwechsel hinter sich. Ich habe es auf 3 geschafft. Jedes Mal das Gleiche. Man ist innerhalb von einer Woche vergessen, weil dann kommt jemand anderes, der die Arbeit macht. Der macht sie in einigen Bereichen schlechter, in anderen Bereichen besser. Ein Gefühl, was, glaube ich, viele bei ihrer Arbeit erleben. Man fühlt sich immer gebraucht und wichtig, aber de facto ist man noch häufig austauschbar. Ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über Einsamkeit, Einsamkeit im Alter. Da war ein Mann, der hatte seine Zeit seines Lebens als Postbote gearbeitet, hatte keine Familie, Freunde auch nicht mehr so richtig, die meisten waren schon verstorben. Und nun ging das Geld aus. Die Mieten wurden erhöht, er konnte sich seine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung nicht mehr leisten und musste nun aus finanziellen Gründen nach Polen ziehen, um dort in ein Altersheim zu gehen, weil er sich es in Deutschland nicht mehr leisten konnte. Ohne Familie, ohne Freunde, ohne Bekannte, ohne die polnische Sprache zu können. Gott beginnt sein Gespräch mit Abraham mit dem Grußwort: Fürchte dich nicht. In die Furcht davor, vergessen zu werden, spricht Gott auch heute hinein. Gott kennt Abraham und sein Leben, all die Höhen und die Tiefen, und er weiß, dass jeder kurzzeitige Erfolg irgendwie immer unter diesem Problem steht, dass Abraham keine Nachkommen hat. Gott spricht zu ihm: So zahlreich wie die Sterne sollen deine Nachkommen werden. Wir können diese Abrahamsgeschichte nicht eins zu eins auf uns übertragen. So sehr einige sich das vielleicht auch wünschen, dass man so dezidierte Verheißungen übertragen kann. Aber wir dürfen erleben, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht und der uns eine Lebensperspektive gibt. Der, auch wenn wir vielleicht rein menschlich gesehen nichts Herausragendes schaffen und auch das Gefühl haben müssen, austauschbar zu sein, er ist jemand, der dich und der mich sieht, dort, wo unser Leben scheinbar vorbei ist. Bei dem Kranken im Krankenbett, bei der alleinerziehenden Mutter in ihren Nöten und Sorgen des Alltags, beim Einsamen, dem Armen und dem Verzweifelten. Hier spricht er dich und mich an und sagt: Fürchte dich nicht. Der Jahresspruch, die Jahreslosung lautet von Hagar gesprochen, eine Frau, die von ihrer Familie verstoßen wurde: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der zweite Gedanke. Wenn man sich das so anhört, und ich bin mir sicher, ihr kennt das alles aus Predigten, aus Kalendersprüchen, aus Liedern, das sind schöne Formeln, die uns in der Bibel begegnen. Gott, ein Gott, der mich sieht. Es ist eine jahrtausendalte Geschichte, durch die wir lernen können, dass Gott bei uns ist. Aber wie erlebe und erfahre ich das eigentlich konkret? Ein alter Schulfreund sagte einmal zu mir: In der Bibel stehen ja viele schöne Geschichten. Aus denen können wir was lernen, zum Beispiel, wie ich mich richtig verhalte. Oder die können mir vielleicht auch hier und da einen mutmachenden Spruch geben. Genau wie ein Märchen oder eine Legende. Wie kann es dazu kommen, dass die Abrahamsgeschichte, das, was wir hier lesen, mehr ist als nur eine ergreifende Metapher für unser Leben oder eine schöne Erzählung, dass sie wahr wird in deinem und in meinem Leben? Ich glaube, ein riesiger Unterschied zwischen dem Versprechen Gottes und dem Versprechen von uns Menschen ist, dass Gottes Versprechen immer gehalten werden. Wir Menschen brechen unsere Versprechen von Zeit zu Zeit. Um die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes zu verstehen, ist nämlich der Fortgang von der Abraham-Geschichte ganz wichtig. Denn Abraham wird seinen Sohn, seinen Nachfahren noch bekommen. Gott hält sein Wort, er erfüllt seine Verheißung. Das sind eben nicht nur Luftschlösser. Und dieser Punkt ist, glaube ich, ganz entscheidend, denn die Bibel ist voll mit Aussagen über die Zukunft. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Einige davon haben sich in der Vergangenheit schon erfüllt, andere stehen noch aus. Die Bibel sagt viel über das Volk Israel, über die Menschen hier auf der Erde und auch viel darüber, was mit der Erde als solcher noch geschehen wird. Ich selbst habe an der Universität Theologie studiert und dort legt man den sogenannten historisch-kritischen Maßstab an die Texte der Bibel. Das heißt, nur was wir uns als Menschen vorstellen können und was aus menschlicher Perspektive als vernünftig erklärt wird, das kann auch geglaubt werden. Aussagen über die Zukunft, Verheißungen, die sich erfüllen, gehören nicht dazu. Historisch-kritisch habe ich aus meinem Studium mitgenommen, dass die Bibel tatsächlich nur eine Sammlung von lehrreichen Geschichten ist, die uns vielleicht moralische Orientierung geben kann oder eine schöne Metapher fürs Leben ist. Was sie nicht leisten kann, lebendiges Leben stiften und Menschen in ein Verhältnis zu Gott setzen. Ich glaube, dass wir abhängig davon sind, die Verheißung der Bibel ernst zu nehmen. Der Spruch "Gott sieht mich" bedeutet eigentlich rein gar nichts, wenn das, was wir hier drin stehen haben, eigentlich nur ein schönes Märchen ist. Wenn das nur eine nette Legende ist oder eine Geschichte wie der kleine Prinz Harry Potter oder Herr der Ringe, dann kann mir das vielleicht etwas sagen, muss es aber nicht. Es gibt diese eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus und die Jünger sind auf einem Boot. Es kommt ein gewaltiger Sturm. Jesus pennt. Die Jünger haben Angst, dass sie sterben. Sie wecken Jesus. Er rettet sie, indem er den Sturm stillt. Aus dieser Geschichte können wir lernen, dass Jesus auch unsere Lebensstürme stillen kann, dass er uns auch heute rettet. Da könnte man sagen, auch nur eine schöne Geschichte, oder? Welche Qualität, welche Kraft hat diese Geschichte, wenn sie eigentlich niemals geschehen ist? Wenn Jesus niemals einen Sturm in Wirklichkeit gestillt hat, kann er dann heute auch meine Lebensstürme in Krankheit, Armut und Verzweiflung und Streit stillen? Im Neuen Testament, im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Abraham glaubt an Gott und dass seine Verheißungen wahr sind. Und aus der Perspektive des Glaubens heraus können wir erkennen, das sind eben nicht nur schöne Märchen und Legenden und Geschichten, ähnlich wie einem Mutmachspruch oder einem Achtsamkeitsspruch, sondern es ist eine Wahrheit, die uns absolut trifft. Und so sehen wir in der gesamten Bibel viele Beispiele dafür, wie Gott tatsächlich seine Verheißung wahrgemacht hat. Abraham bekommt tatsächlich seinen Sohn. Die Propheten Jesaja und Zacharja erzählen in einer fast unglaublichen Präzision von Tod und Auferstehung des Messias. Jeremia und Hesekiel berichten als Propheten des Alten Testaments davon, wie nach vielen, vielen Jahren die Juden aus aller Welt nach Israel zurückkehren und einen Staat gründen, so wie es 1948 tatsächlich geschehen ist. Und Jesus, zu einem Zeitpunkt, wo er nur 12 Jünger hat, spricht davon, dass seine Botschaft sich über die gesamte Erde verbreiten wird und dass überall Gemeinden entstehen. Ich glaube, wir tun sehr gut daran, Gottes Wort und seinen Verheißungen zu vertrauen. Denn was er ankündigt, das tut er auch, bis in unsere Zeit hinein. Gottes Wort ist eben mehr als nur ein Spruch aus einem Achtsamkeitskalender. Es ist lebendiges Wort, es trifft mich in meiner Existenz und es stellt mich radikal in Frage. Und gerade daran sehe ich, dass da Wahrheit drin steckt. Und weil Gott seine Verheißung wahr gemacht hat in der Vergangenheit, es auch noch jetzt tut und auch in Zukunft tun wird, deswegen darf ich auch so einen Spruch wie "Gott ist ein Gott, der mich sieht" auf mich übertragen. Er ist wirklich wahr, es ist nicht nur ein billiger Mutmachspruch, der schon morgen wieder vergessen ist. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Die ist ja relativ bekannt, wird schon in der Kinderstunde erzählt. Ich glaube, jeder hat sie, der in Gemeinde zu Hause ist, schon einmal gehört. Und dann stelle ich ganz häufig fest, bei den Geschichten, die ich meine, besonders gut zu kennen, dass da Sachen drin sind, die ich irgendwie überhaupt nicht verstehe und die ich ganz schwierig finde. So ging es mir auch mit Vers 6. Dort steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ja, was heißt denn das ganz genau? Wer kann das erklären? Ich tue mich schwer damit. Vor einiger Zeit, im Mai, hatte ich Elternzeit. Das war herrlich. Musste einen Monat lang nicht zur Arbeit. Ich konnte meine Frau mit dem Kleinen zu Hause unterstützen. Und irgendwann meldet sich dann doch die Arbeit bei mir. Lars, wir bräuchten dich einen Tag dringend in der Schule. Es geht nicht anders. Ich als guter Beamter habe natürlich gesagt, jawohl, ich bin am Start, bin natürlich hingefahren. Aber ich habe mit meinem Chef ausgehandelt, dafür will ich aber in der regulären Arbeitszeit, wenn ich wieder Schule habe, einen freien Tag bekommen. Hatte gesagt, können wir gerne machen. Das ist menschliche Gerechtigkeit. Ich habe etwas getan und mir wird entgegengekommen auf einer vergleichbaren Ebene. Das ist Gerechtigkeit. Aber was hat das denn mit Glaube zu tun? Ich glaube, wir müssen erkennen, wenn wir diesen Text hier haben, dass menschliche Gerechtigkeitslogik mit Gottes Vorstellung von Gerechtigkeit erstmal nicht so viel zu tun hat. Wir können nämlich gar nichts tun, außer uns auf Gott verlassen. Wir haben für Gott keine schlauen Worte parat, keine guten Taten. Wir können uns vor Gott, im Angesicht Gottes, nicht gerecht verhalten. Im hebräischen Original bedeutet das Wort Glauben, das hier verwendet wird, auch so viel wie festmachen. Abraham ist einer, der bei Gott festmacht. Im Sinne der Bibel ist also ein gerechter Mensch jemand, der bei Gott festmacht. Abraham steht im Alten Testament für eine der wenigen herausragenden Figuren, die von Gott durch den Glauben angenommen werden. Im Neuen Testament wird dieser Weg für alle weit gemacht. Jesus schafft am Kreuz ein für alle Mal Gerechtigkeit. Wer daran glaubt, wer bei Jesus festmacht, der gilt vor Gott als gerecht. So können wir auch beim Apostel Paulus im Römer 4, die Verse 3 bis 5 folgendes lesen. Die Schrift sagt, Abraham glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Diese Botschaft kommt in eine Welt hinein, in der wir leben und die verzweifelt versucht, gerecht zu sein. Unsere Gesellschaft möchte immer gerechter werden und scheint gleichzeitig dabei ungerechter zu sein. Wir sind konfrontiert mit ständigen Aufforderungen zur Gerechtigkeit. Es geht um Gendergerechtigkeit, um gendergerechte Sprache, um Klimagerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit und vieles mehr. Und wir erleben, dass unsere Gesellschaft im Angesicht dieser vielen Gerechtigkeitsansprüche irgendwie auseinanderzubrechen scheint. Als Christ haben wir die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, wir sagen den Menschen unserer Zeit, dass wir durch Jesus gerecht gemacht sind. Das ist eine Freudenbotschaft. Das ist eine tolle Botschaft, eine gute Botschaft in Zeiten der sozialen Überwachung und des Zwangs zur Selbstoptimierung. Es gibt noch eine zweite Dimension, was der Glaube hier bedeutet. Denn zunächst müssen wir einmal feststellen, in Abrahams Leben ändert sich gar nichts. Er zieht weiter mit seiner Sippe umher, er bleibt kinderlos, er wird hier und da vielleicht ein bisschen reicher, das heißt, er hat mehr Kamele und Ochsen bekommen, vor allen Dingen aber wird er älter. Ansonsten passiert nicht so viel. Die Bibel berichtet uns nicht davon, dass Abraham auf einmal besonders spirituell gewesen ist oder dass er große Glaubensabenteuer oder Ähnliches erlebt hat. Mit der Zeit schleicht sich bei Abraham vielleicht sogar so eine Art Resignation ein. Mangelndes Vertrauen vielleicht. Denn einen Abschnitt später in Kapitel 16 kommt Sarah und sagt, lieber Abraham, hör mal zu, das mit dem Kinderkriegen klappt nach wie vor nicht. Hier, nimm doch Hagar, meine Magd, und versuch's mit der. Ist Abraham pragmatisch? Misstraut er Gott vielleicht doch? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sein Versuch daran, Gottes Verheißung nachzuhelfen, ändert rein gar nichts an der Verheißung selbst. Weiterhin steht Gott treu zu Abraham, weiterhin ist die Verheißung aktiv und auch weiterhin bleibt Abraham erstmal in seinem Leben, in seinem normalen Leben. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Christen auch alle gut kennen. Lange Zeit passiert vielleicht gar nichts. Lange Zeit müssen wir warten, lange Zeit müssen wir uns gedulden. Lange Zeit schauen wir nach vorne und wissen nicht, was kommt. Am Ende aber, tatsächlich erst in Kapitel 21, aus Abrahams Perspektive viele Zeit später, bekommt er seinen verheißenen Sohn. Diesen erhält er aber nicht, weil er so toll geglaubt hat oder weil er so Gutes getan hat, sondern einfach, weil Gott sein Wort hält. Was der Glaube in Abrahams Leben konkret ändert, das wissen wir nicht, weil die Bibel dazu schweigt. Aber wir sehen an vielen anderen Stellen in der Bibel, dass der, der glaubt, gut durch stürmische Zeiten kommt. Wer an Gott und seine Verheißung glaubt, der hat ein Ziel vor Augen und eine Hand unter sich, wenn die eigenen Kräfte nachlassen. Im Alten Testament, beim Propheten Jesaja, wird beispielsweise berichtet, wie dort ein König ist, der eine gegnerische Streitmacht sieht und Angst bekommt. Dort heißt es, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volks, wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Wie vielen Menschen geht das unserer heutigen Gesellschaft so? Spätestens seitdem an den Toren Europas ein schrecklicher Krieg tobt. Angst- und Panikattacken greifen um sich. Die Sprechzeiten bei den Psychologen sind auf 2 Jahre hin ausgebucht. Keiner bekommt mehr einen Platz. Viele Menschen igeln sich ein, bleiben im Privaten, bleiben zu Hause. Leider auch viele Christen. Die Angst in der Gesellschaft ist riesengroß. Wir haben Angst, ein falsches Wort zu sagen und andere Menschen zu verletzen und dann aus dem Gespräch ausgeschlossen zu werden. Wir haben Angst um unsere Zukunft, um unsere Wirtschaft, um unsere Familie. Wir haben Angst vor Krankheit und Tod. In Jesaja 7, Vers 9 heißt es dann auch dazu, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und zwar nicht, weil Gott den Ungläubigen ausradieren würde, sondern weil dem Ungläubigen die Angst jedes Lebensfundament entziehen kann. Kommen wir zum Abschluss. Abraham macht bei Gott fest. Er bindet sich ganz fest an Gott. Das ist seine Lebensbegleitung, seine Zuversicht. Abraham weiß, dass sein Leben zu einem guten Ziel kommt. Damals im Orient war das ein männlicher Nachkomme. Aber weil Gott seine Verheißung wahrmacht und es auch noch heute tut, darf auch ich gewiss sein, dass Gott auch mein Leben an ein gutes Ende führt. Dieser Glaube macht mich resistent gegen Widerstände und macht mich hoffnungsfroh, gerade und besonders in den stürmischen Zeiten, in denen wir heute leben. Dieser Glaube besiegt die Furcht, sodass auch ich meinem Mitmenschen sagen kann, fürchte dich nicht. Amen.